Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus, und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium Jesu Christi. Ja, das Evangelium konfrontiert uns mit Vorbehalten gegenüber Jesus, und zwar sowohl seitens seiner Familie, er ist von Sinnen, als auch seitens der Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabsteigen nach Galiläa, da geht es tatsächlich auch runter, und die der Meinung sind, er treibt die Dämonen durch Beelzebul aus oder er ist sogar von Beelzebul besessen, steht also irgendwie mit den Dämonen in Verbindung. Jesus hat das viele Exorzismen gemacht, also viele von ihren Besessenheiten befreit, also von daher ist das durchaus ein Thema, aber der Vorwurf ist hirnrissig. Und das widerlegt Jesus auch, und zwar ausgehend von der Überzeugung, dass wenn eine Gruppe, eine Familie, ein Reich, wie auch immer, wenn die in sich gespalten ist, ja, dass das auf Dauer hat so eine Sprengkraft, der Konflikt kommt nach außen, und wenn man sich da nicht verständigen kann, dann geht eben also wenn wirklich eine Spaltung da ist, die keine Verständigung mehr zulässt, dann fliegt die Gruppe auseinander. Und er wendet es auch auf das Dämonenreich an. Also wenn Beelzebul, der Anführer, der wird ja kein Interesse haben, sein Reich kaputt zu machen, indem er es spaltet, indem er entweder Jesus benutzt zum Austreiben von Dämonen oder sich von Jesus benutzen lässt. Also das kann einfach nicht sein. Also ist der Vorwurf, der Pharisäer ist absurd, sondern es ist ganz umgekehrt so, dass man Dämonen nur austreiben kann oder Jesus die nur austreiben kann, wenn er den Starken, den Anführer der Dämonen irgendwie überwinden kann. Nur dann sind sozusagen die Leute von ihrer Besessenheit loszulösen. Also der Vorwurf der Schriftgelehrten ist absurd und vielleicht ist es ja sogar so, dass es in Wahrheit einfach um Ablehnung geht. Die lehnen Jesus ab und dafür sucht man dann natürlich Gründe und findet so einen scheinbaren Grund in dem Vorwurf, den sie da vortragen. Für diese Ablehnung, die kann man schon nachvollziehen. Ich habe mal nachgeguckt, was im Evangelium, also was ich vorgelesen habe, steht im dritten Kapitel bei Markus, was da vorher steht. Da steht zum Beispiel vorher, heilt er an einem Sabbat in einer Synagoge einen Mann, dessen Hand verdorrt war. Und zwar vor Pharisäern, die ihn schon beobachten, ob er das auch tut. Und er tut es. Es gibt eine Parallelstelle, wo der Synagogenvorsteher sagt, ja, er könnte doch am nächsten Tag kommen, am Werktag kommen. Das hast du schon so lange mit deiner Hand, das kommt jetzt doch auf einen Tag auch nicht mehr an. Also Jesus scheint so von dem Heilungswillen Gottes überzeugt zu sein, Da gibt's kein Vertun, da ist nicht ein Tag zu warten, sondern das ist jetzt. Oder davor steht die Stelle mit dem, wo die Jünger, weil sie Hunger haben, Ähren abreißen. Das gilt als eine Erntetätigkeit. Also heilen ist eine Tätigkeit, darf man am Sabbat eben auch nicht und ernten auch nicht. Und das mündet wieder in einen Streit mit den Pharisäern. Und da sagt Jesus, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Also ihr dürft nicht denken, also hier in unserer Gesellschaft der Sonntag, naja, das ist noch für ein paar Leute, die wissen noch, dass es Sonntag ist und dass man da irgendwie ruhen soll oder so, ja. Aber für die meisten ist das schon ziemlich bedeutend. Es ist nur blöd, dass die Geschäfte alle zu sind, oder die meisten wenigstens. Aber das wird ja auch immer. Das war da nicht. Also den Sabbat zu brechen, das konnte mit bis zur Todesstrafe bestraft werden. Das war nicht also irgend so ein Mini-Delikt. Und zwar, weil diese, also gerade das Sabbatgebot, dann auch die ganzen Gebote über rein und unrein, das koschere Essen, die Beschneidung, die waren eminent wichtig. Warum? Weil sich da irgendwie die Identität festgemacht hat. Wir sind die, die wissen, was rein und unrein ist, und wir essen koscher und wir sind beschnitten und halten, und ihr seid die anderen, das sind die Heiden, die haben von dem gar keine Ahnung. Also das hebt uns sozusagen heraus aus der Völkergemeinschaft und macht uns auch zu was Besonderem, Gottes erwähltes Volk eben. Von daher ist, was Jesus da tut, der Sabbat ist für den Menschen da. Also diese Relativierung, das ist unerhört. Oder vorher der Gelähmte, der durchs Dach gelassen wird. Deine Sünden sind dir vergeben. Was denken die Pharisäer? Das kann doch nur Gott. Aber Jesus muss von dem Vergebungswillen Gottes so, das ist für ihn also, so selbstverständlich, das ist nicht mal eine Frage, das ist so selbstverständlich. Also das Problem bei der Vergebung ist nicht Gott. Das Problem sind wir, ob wir das an uns heranlassen. Oder dann lässt er sich mit Zöllnern ein, unrein, und Sündern unrein. Und die Zöllner waren noch verhasst, weil sie mit den Römern kollaboriert haben, Neureiche. Also, oder die Frage nach dem Fasten. Fasten gehört so in den klassischen Kanon der Spiritualität. Beten, Fasten, Almosen geben. Und jetzt fällt denen auf, die fasten ja gar nicht, Jesus und seine Jünger. Nun brauchen sie auch nicht, solange der Bräutigam da ist. Wenn der nimmer da ist, heißt es, wenn man in Trostlosigkeit ist, dann werden sie fasten. Also das ist gar nicht mehr, das hat eine ganz andere Bedeutung. Und die ganze Lehre ist neuer Wein in neue Schläuche. Da geht es um was ganz anderes. Also Jesus bringt die Welt der Pharisäer und der Schriftgelehrten komplett durcheinander. Und das haben die nicht so gern. Das haben wir ja auch nicht so gern, weil die Meditation kann unsere Welt auch schon mal gehörig durcheinander bringen. Eigentlich gab es schon so ein Verständnis davon, dass das Gesetz, die Tora, dass das irgendwie eine Gnade und eine Heilstat Gottes ist, ja. Weil sie irgendeine Art Geländer und Orientierung bietet, wie man in dieser unübersichtlichen und chaotischen Welt doch irgendwie halbwegs gesegnet, also leben kann mit irdischen Gütern, die man braucht, aber auch innerlich und sozial. Und das hat sich, also was mal so als Geschenk gegeben war, das hat sich unter der Hand irgendwie verändert. Und zwar zu einem Mittel, durch das ich Segen erlange. Also sozusagen aus einem Ratschlag und einer Empfehlung, einem Geländer, an dem man sich mal phasenweise halten kann, dann auch kann man eben auch wieder freigehen, wird plötzlich, wenn du Segen haben willst, dann musst du danach streben, das Gesetz zu halten. Musst du dir Mühe geben. Du musst genügen, damit Gott dir Segen gewährt und dir vergibt. Und da liegt plötzlich auch ein ganz anderes Gottesbild dahinter. Da ist nimmer der Gott, der großzügig sein Heil verschenken will, sondern ja, da ist schon fast einer, den muss man so beknien, dem muss man halt genügen, indem man genug tut, damit der dann so ein bisschen mal auch was Gutes aus seinem Sack rauslässt. Das ist ein komplett anderes Bild, als was Jesus hat. wo Gott nichts anderes ist als und tut, als heilen und versöhnen zu wollen. Und auch die Methoden unterscheiden sich. Die Methode, die das Gesetz sozusagen als Mittel ansieht, um zu Gottes Gnade zu kommen, ist Streben. Und Streben heißt immer, so wie es jetzt ist, so wie ich jetzt bin, das ist irgendwie ungenügend, darum muss ich ja streben, und mich in einen Zustand bringen, der aber nicht der ist, in dem ich jetzt bin, sondern der ist irgendwie nicht ich. Ja? So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben, sondern ich strebe nach etwas, aber dieses, wonach ich strebe, ist sozusagen automatisch nicht ich. Was ich bin, wird als ungenügend abgelehnt. Und das Gottesbild ist eben der, den man gucken muss, dass man genügt, damit er was rausrückt. Und bei Jesus ist es umgekehrt. Wenn Gott der ist, der nichts anderes will als Heil schenken und vergeben und versöhnen, dann ist sozusagen das, was an unserer Stelle zu tun ist, uns zu öffnen und uns einzulassen auf das, was, wenn wir uns öffnen, was uns dann begegnet. Und damit schließt sich der Kreis zu dieser Sünde wieder den Heiligen Geist, die ja, also nach unserem Text, bezogen auf die Schriftgelehrten aus Jerusalem, darin besteht, dass sie sich eben nicht einlassen wollen. Sie lehnen das ab. Und wenn man in diesem Modus ist, sich nicht einlassen zu wollen, sich zu verschließen, solange man in diesem Modus ist, kann einem die Vergebung auch nicht erreichen. Kann einem das Heil, das Gott uns zuwenden möchte, kann uns das auch nicht erreichen. Also die entscheidende Haltung ist, sich zu öffnen, an sich heranzulassen, was da kommt, auch Unheil. Selbst Unheil dient noch dazu, dass wir, wenn wir es an uns heranlassen, uns von irgendeiner Fixierung lösen können. So wie wenn Jesus Dämonen austreibt, die Leute im Besitzen, also von denen Menschen besessen sind, sozusagen wie wir manchmal von fixen Ideen, oder wie Adam und Eva von der fixen Idee, die ganzen Bäume im Garten Eden, die reichen nicht, sondern der muss es, der Apfel von dem, der muss es jetzt sein. Ja. Bisher hatten sie gar nicht, war die Nacktheit, das war das Elend, das war gar kein Problem, das gab es gar nicht. Aber jetzt wird es zum Problem. Ja. Also es hängt am Öffnen, daran, sich öffnen zu können und an sich heranzulassen, was da kommt, weil das dient uns dazu, etwas, wovon wir meinen, das müsste so sein und wir müssten nach das und das haben oder herstellen, das aufgeben zu können, einfach weil es nicht geht, weil wir es nicht vermögen. Und dann erleben wir, wenn wir das aufgeben können, dass man auch ohne diese Vorstellung leben kann, ja, dass man geradezu befreit ist. Und dass sich da auch die eigenen Werte wandeln und die eigene Identität verwandelt. was gestern noch unbedingt sein musste, in dessen Griff man war, ist heute zur Freiheit geworden. Das Ganze kulminiert in so einer Schlussszene. Da geht es um draußen und drinnen. Drinnen im Haus ist Jesus und um ihn herum die Jünger und die Leute sitzen um ihn herum und hören ihm zu, die lassen an sich heran und versuchen sich einzulassen auf. Dass das auch nur mit Hängen und Würgen geht, das erfahren wir aus genügend anderen Stellen mit den Jüngern. Aber irgendwie, sie sind eben doch bei ihm geblieben, mit allen Schwierigkeiten. Und draußen stehen die Verwandten. Die lassen sich halt nicht ein. Die Grenze, die sozusagen von drinnen und draußen ist, es sich einlassen. Interessanterweise, die Pharisäer, die haben gar keinen Ort. Die kommen nur aus Jerusalem herab. Die sind sozusagen das reine Vorurteil. Die sind sonst gar nicht zu greifen als Personen. Ja, und was die Verwandten und die im Haus unterscheidet, ist das sich einlassen. Und da frage ich mich, ob man diesen Schlusssatz wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder, der ist mir nahe, der ist mir verwandt. Ob den Willen Gottes erfüllen nicht ganz wesentlich heißt, sich einlassen können, sich öffnen, das Leben an sich heranlassen kommen, das Durchleben. Das ist das, worum es ganz wesentlich auch in der Meditation geht. Also dieses Streben, also ich muss besser meditieren, meditieren ist irgendwie so, wir haben da schon unsere Vorstellungen und wenn ich jetzt dem Impuls folge, so kriege ich es. Ja. Das ist dermaßen präsent, wir wollen dauernd wollen wir irgendwas, dauernd streben wir nach irgendwas, dauernd gibt es irgendeine Absicht, von der wir glauben, dann habe ich es. Und das immer wieder zu merken und zu lassen und sich dem zu öffnen, was ist. Der Person, die ich bin, so wie sie hier ist. Vielleicht auch mit Schmerzen oder mit unangenehmen Gefühlen oder unzufrieden oder gefühlt gescheitert. Also mit dem ganzen Durcheinander sozusagen, das Jesus auch erzeugen kann in unserer Ordnung, wie in der Ordnung der Pharisäer. Und dieses Durcheinander sozusagen doch nur die Verkleidung ist, in der Gott mir sein Heil und seine Versöhnung schenken will.